Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Es ist ein schmerzhaftes Thema, eins, über das die meisten von uns nicht gerne nachdenken, geschweige denn drüber reden wollen. Es gibt aber auch Ab 21 Hörer, die gehen ein bisschen spielerischer und ironischer mit dem Thema Schluss machen um, und zwar in Reimform. Ein Schlussmachgedicht gehört auf der Straße von euch.
Mein Lieber, ich glaube dir, es war nicht immer leicht mit mir. Dass man mit mir nicht planen kann, das störte schon so manchen Mann. Ich verstehe deinen Zorn, doch deine Kommunikation, sie ist mir ein Dorn im Auge. Tut mir leid, dass ich für dich nichts tauge. Deine Atemprobleme zu vermitteln, an dieser muss ich eins bekritteln. Wer ficken will, muss freundlich sein, deshalb zu dir ein klares Nein. Kuss und Schluss.
Und da hat sie Schluss gemacht und dabei auch noch gelacht. Schluss machen. Das Thema bei Ab 21. Holger Kunze, Paartherapeut und Buchautor aus Berlin, ist der Meinung, Liebe ist so etwas Wertvolles, das darf nicht kampflos aufgegeben werden. Laura Ewert hat ein Buch übers Schlussmachen geschrieben und sie sagt, Schlussmachen kann auch was Befreiendes haben. Also ruhig mal machen. Auch sie sagt, warum sie das so sieht, genau wie Holger Kunze, und der fängt jetzt an. Ich habe ihn gefragt, du unterscheidest ja zwischen Liebe und Verliebtsein. Was ist denn der Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe?
Der Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe ist vielfältig. Das ist ein völlig anderes physiologisches, neurologisches und emotionales Erleben und Empfinden. Und da müssen wir uns drauf einlassen, das müssen wir wahrnehmen. Wir müssen wissen, dass wenn wir in der Verliebtheit sind, wir in einem absoluten Adrenalinrausch gar nicht mehr zurechnungsfähig sind. Während, was dann folgt, die Liebe, ein Zustand ist, wo sehr leise Töne eine Wichtigkeit spielen, wo ganz andere Botenstoffe, ganz andere Hirnaktivitäten an der Reihe sind. Und wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, dass wir uns auf dieses Neue dann eben einlassen und nicht in dem Moment, in dem die Verliebtheit aufhört, sagen, unsere Liebe ist zu Ende. Nein, dann beginnt die Liebe erst.
Und dann sagst du ja, Liebe ist harte Arbeit. Es hört sich immer so unsexy an, wenn man das sagt. Ne? Liebe, eine Beziehung ist harte Arbeit. Das ist dann gleich so, dass man denkt so, oh, muss ich das machen? Ja, muss man, sagst du. Ne? Nicht sofort die Flinte ins Korn schmeißen, wenn dann mal was schief geht oder wenn irgendwie was anstrengend wird. Man muss da schon ein bisschen durchhalten, oder?
Man sollte in Liebesdingen nicht seinen schnellen Affekten vertrauen. Auf alles, was wir in einer Partnerschaft erleben, reagieren wir erst einmal mit Abwehr. Das ist ganz normal. Wenn wir aber bei diesen ersten affektiven Abwehrmechanismen bleiben, können wir für unsere Beziehung nichts tun. Und das ist damit gemeint. Ich will damit einfach nur sagen, hört in euch hinein. Achtet darauf, ob das, was da an Widerstand kommt, auch so bleibt. Wenn es so bleibt, dann müsst ihr das ernst nehmen. Manchmal ist es aber auch 5 Minuten später wieder vorbei. Und das ist für den einen vielleicht harte Arbeit, für den anderen aber auch großes Vergnügen, um dann daran zu merken, ich wachse in dieser Beziehung und das ist toll.
Mhm. Woran merke ich denn eigentlich, dass ich jemanden noch liebe, auch wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich noch verliebt bin? Also die Schmetterlinge weg sind, so diese dauerhaften, schönen.
Das merke ich daran, dass ich im besten Fall in einer höheren Zufriedenheit agiere. Das Verrückte ist ja, dass wenn Adrenalin in der Verliebtheit reinknallt, Serotonin, das Zufriedenheitshormon, nachlässt. Mhm. Ich werde zufriedener, ruhiger. Ich entwickle über die Ausschüttung von Oxytocin Bindungshormone. Ich merke das daran, dass ich eine Idee habe davon, wie toll es vorgestern war, wie schön es jetzt ist und wie toll es übermorgen wird. Ich habe also quasi gleichzeitig im Erleben meines Jetzt auch immer eine Idee von Vergangenheit und von Zukunft. Und das ist das, was wir Liebe nennen. Und ich bin bereit, für den anderen etwas zu tun, was über meine Bedürfnisse hinausgeht. Ich gehe also aus der radikalen Ich-Verwirklichung in eine Du- und Wir-Verwirklichung und erlebe dabei im besten Fall etwas ganz Tolles, was ich eben nur dann erleben kann.
Kannst du sagen, was ich dann erlebe, wenn ich dann so weit an diesem Punkt komme?
Das ist im besten Fall, wenn man das wahrnimmt, ein sehr viel größerer Rausch als der Adrenalinrausch. Das ist ein altruistischer, selbstlose Heimat-Ankunft-Momentum, der einen fantastisch berührt und der die meisten von uns berührt, die meisten von uns aber das auch aus Angst immer wieder wegdrücken.
Jetzt hast du schon gesagt, also diesen Rausch, den will ja wahrscheinlich irgendwann jeder mal erleben. Also jedenfalls hört sich so an, als müsste man den dringend mal erleben. Aber es gibt viele Paare, die es gar nicht so weit schaffen, weil sie sich schon vorher getrennt haben, weil es halt ein harter Weg ist. Wenn es irgendwie kriselt, wenn man das merkt, es kriselt, es läuft nicht mehr so richtig, wie reagiere ich denn dann aus deiner Sicht als Paartherapeut richtig oder gut?
Die Rückmeldung an die Paare ist immer, bitte versteht, dass unser gesamtes Leben menschheitsgeschichtlich immer ein anhaltender Pendelschlag zwischen dem Bedürfnis nach Bindung und Autonomie, nach Freiheit und Sicherheit, nach Aufbruch und Ankunft ist. Das heißt, auch wenn wir in einer tiefen Verbindung zu einem Menschen stehen, ertappen wir uns dabei, dass wir neue Freiheitsräume wollen. Ich weise immer nur darauf hin, dass wir das nicht als Beziehungskrise, sondern als ganz normale Dynamik wahrnehmen sollen. Da macht einen riesen Unterschied.
Aber wo höre ich denn dann auf mit meinem Freiraum? Das muss ich absprechen mit meinem Partner, oder? Weil sonst führt es ja zwangsläufig zur Krise, zur Trennung, wenn ich denke, ach, ich vögel mal da. Der andere, was vielleicht nicht so cool findet.
Naja, das ist natürlich ein Freiheitsbegriff, der ist sehr auf meine eigenen, der ist sehr auf meine eigenen Bedürfnisse zugeschrieben. Natürlich ist das A und O einer gelingenden Beziehung, dass wir uns in einer größtmöglichen Wahrhaftigkeit darüber informieren, wie es uns gerade geht. Und neben diesem Impuls oder neben diesem normalen Pendelschlag, dass ich immer zwischen Autonomie und Bindung hin und her mich positioniere, gibt es ja noch eine zweite große Wahrheit. Alles, was ich erlebe, versuche ich erst einmal durch die Veränderung im Außen zu verändern. Das ist der sofortige Impuls. Wenn ich Hunger habe, schreie ich, damit das Außen mir was zu essen gibt. Das ist unsere Überlebensstrategie, unsere Erfolgsstrategie, mit der wir groß werden. Wenn wir aber erwachsen sind, und Erwachsenheit beginnt vielleicht heute dann eher bei 30 plus, dann sollten wir in der Lage sein, dass wir eben auch eine Innenregulation, unterschiedliche therapeutische Schulen nennen das unterschiedlich, Innen-Binnenregulation, selbstregulative Kräfte, psychologische Flexibilität etc., dass wir die nutzen, dass wir also die Veränderung nicht immer im Außen suchen, sondern auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, uns verändern zu können. Und darin liegt die Wachstumschance einer Beziehung. Und das möchte ich, dass das die Menschen machen und nicht immer alles im Außen regulieren, weil das ist einfach, das kann jeder.
Wie finde ich denn eigentlich raus, ob es sich noch lohnt, in einer Beziehung zu bleiben oder ob der Punkt überschritten ist, man sich vielleicht doch trennen sollte, was für beide besser wäre?
Indem ich in einem ersten Schritt die Differenzen, die Unterschiedlichkeiten, die wir als Paar erleben, benenne und sie aus der Problematisierung und die Wahrheit meiner Beziehung führe. Also sage, das, was wir da erleben, ist nicht das Problem, sondern unsere Wahrheit. Und wir verpflichten uns beide, uns zu prüfen, inwiefern wir die Differenz, die wir haben, entweder beide okay finden oder als Ausdruck unserer Liebe dem anderen entgegenkommen. Und dann immer wieder schauen, wie es uns damit geht. Ich habe ja am Ende auch gar nichts dagegen, wenn sich Menschen trennen. Ich möchte nur, dass Menschen sich getrennt haben und dabei begriffen haben, was passiert, ihre selbstregulativen Kräfte maximal genutzt haben, miteinander in Kommunikation stehen und in aller Offenheit sagen, es geht so nicht. Ich erlaube dir, so zu sein, wie du bist, aber ich muss da raus, weil das, was wir dann gemeinsam erleben, nichts mit einer gelingenden Beziehung nach meiner Vorstellung zu tun hat. Und wir haben darüber gesprochen, es liegt alles auf dem Tisch, wir müssen gehen. Das ist total okay.
Wie wichtig ist es bis dahin miteinander, diese einzelnen Veränderungen in der Beziehung? Man muss ja, hast ja selber gesagt, es ist normale Veränderungen, gibt es immer mal ein Auf und Ab und verschiedene Positionen der Partner. Aber wie wichtig ist es, darüber zu reden, zu sagen, ich bin gerade so und so drauf, nimm's mir nicht übel, ich hoffe, in 2-3 Monaten wird es wieder anders. Wie wichtig ist es auf dem Weg, diese Sachen zu besprechen, damit es vielleicht nicht zu einer Trennung kommt, damit man da Vorschub leisten kann?
Da habe ich so Vokabeln, für die ich immer gerne missverstanden werde. Ich agiere da immer mit der Vokabel, unterscheidet relevante Wahrheiten von nicht relevanten Wahrheiten. Eine nicht relevante Wahrheit ist ein einmal aufkeimendes Gefühl von Unzufriedenheit. Das muss ich in einer langjährigen Beziehung nicht thematisieren. Ich kann mich dabei beobachten, wie das Gefühl von Unzufriedenheit kommt und geht, wie ich 5 Minuten später nicht mehr im gleichen Ärger bin wie zuvor. Wenn ich aber strukturell etwas erlebe, was mich immer wieder in das gleiche negative Gefühl führt, dann wird das zu einer relevanten Wahrheit und dann hat mein Partner verdient, davon Kenntnis zu haben, um sich dazu wieder verhalten zu können. Ich muss meinem Partner anhaltend die Chance geben, dass er weiß, wer ich bin, damit er dazu Ja oder Nein sagen kann. Und wenn ich das verpasse, wenn ich das für mich behalte, dann arbeite ich nicht im Sinne der Beziehung und nicht fair gegenüber dem Partner.
Für unsere Großeltern zum Beispiel wäre Scheidung ja nie ein Thema gewesen. Also für meine Omas und Opas, da habe ich drüber nachgedacht. Bei meinen Eltern in der Generation war das schon häufiger der Fall. Inzwischen habe ich persönlich so das Gefühl, es gibt mehr Leute, die sich trennen, als Leute, die langfristig langfristig zusammenbleiben, kann natürlich auch völlig falsch sein. Ich sage ja auch nur, ist mein Gefühl. Gibt es da entsprechende Zahlen oder sagst du völliger Bullshit, das ist vielleicht in deinem Freundeskreis so, aber bei anderen Leuten nicht?
Ich habe keine Zahlen. Ich kann nur sagen, dass es quasi in dem paartherapeutischen Kontext genau den umgekehrten Moment gibt. Aktuell nehme ich wahr, dass sehr viele meiner Kollegen, inklusive mir, deutlich bindungsorientierter arbeiten als vielleicht noch vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren sind die Leute zu ein paar Therapeuten gegangen und dann hieß es, was sind ihre Bedürfnisse, was sind ihre Bedürfnisse, wie sind ihre maximalen Ich-Verwirklichungen, wie sind ihre, passt nicht zusammen, geht auseinander. Die Paartherapeuten haben aber auch gemerkt, dass sie damit eine Menge Unglück in die Welt bringen, die nicht unbedingt nötig ist. Heißt, therapeutisch wird mittlerweile anders gearbeitet.
Ist das für dich okay? Also wenn man seine Beziehung so ein bisschen öffnet, natürlich in gegenseitigem Einverständnis, um zu schauen, ob der Kern der Liebe so dann vielleicht erhalten bleiben kann?
Das hängt immer davon ab, was die Hauptmotivation dieser Öffnung ist. Wenn diese Öffnung darin besteht, dass wir uns beide als Paar auch ins gemeinsame Wachstum führen und dass wir auch in Dankbarkeit die Möglichkeiten, die dabei entstehen, wahrnehmen, dann ist das in Ordnung. Wenn es aber darin besteht, dass nur einer egoistisch seine Ziele verfolgt und eben auch durch eine permanente Außenregulation, ich schlafe mit einem anderen, alles andere ist mir egal, und nicht dabei denkt, und das Tolle ist, mein Partner gibt mir auch noch die Freiheit, das zu tun. Dann geht das schief. Ich möchte beide Gedanken. Wenn ein Paar sich darauf einigt, sich solche Freiheiten zu geben, dann braucht es unbedingt auch noch die tiefe Liebesidee, dass das Tolle an dieser spezifischen Partnerschaft eben das ist, dass wir das einander erlauben. Und wenn die fehlt, wenn es nur heißt, naja, super, dann kann ich endlich machen, was ich will, dann ist das in der Falschmotivation. Ja?
Generell habe ich den Eindruck, du bist eher ein Freund von monogamen Beziehungen, oder? Du glaubst noch an die romantische monogame Beziehung?
Ich glaube daran, dass es in einer langjährigen Beziehung eine spezifische Form von Begegnung auch in der Sexualität gibt, die nur in dieser langjährigen Beziehung möglich ist und die großartiger ist als jede spontane leidenschaftliche Sexualität. Und deswegen bin ich ein Freund langjähriger Beziehungen in der Monogamie. Wenn ein Paar das aber anders möchte, habe ich überhaupt nichts dagegen. Es geht nur darum, dass das Paar das gemeinsam so hinbekommt.
Holger Kunze, Paartherapeut und Buchautor aus Berlin, hat das Buch Lieben heißt Wollen geschrieben und ist der Meinung, dass es generell besser ist, erstmal um die Liebe zu kämpfen, als sich direkt aus einem Affekt hinaus zu trennen.
Deutschlandfunk Nova.
Schluss machen. Ein heikles Thema, nicht nur, weil ihr dabei den Menschen wehtut, dem ihr bis dato am nächsten gestanden habt. Wenn ihr den Entschluss gefasst habt, das war's, ich mach Schluss, dann gibt's natürlich auch sensationell viel zu bedenken. Zum Beispiel, wann mache ich Schluss? Warte ich noch oder mache ich so schnell wie möglich? Wo mache ich's? An einem möglichst neutralen Ort? Und wie mache ich's? Auf keinen Fall. Zum Beispiel per Telefon, Brief oder SMS, sondern bitte persönlich. Also es ist nicht so einfach, richtig in Anführungsstrichen Schluss zu machen. Laura Ewert hat zusammen mit Heike Blümer das Buch Schluss jetzt von der Freiheit, sich zu trennen geschrieben. Und sie sagt, hab doch keine Angst vorm Schluss machen. Das kann super befreiend sein. Ich habe mit ihr gesprochen und über vor allen Dingen über diese steile These, wie ich finde, habe sie gefragt, woher weiß ich denn, dass ich mich trennen sollte?
Ja, das ist immer die erste Frage, die uns gestellt wird, weil das interessiert die Leute wahrscheinlich am allermeisten.
Ja, vor allem, wenn man in der Situation ist.
Es ist ein Hinweis, dass scheinbar sehr viele Leute darüber nachdenken, ob sie sich trennen sollen oder nicht. Es gibt darauf nicht eine Antwort, denn jede Beziehung ist individuell und jeder Mensch ja auch. Wir sagen immer, die einzigen ganz klaren Gründe sind die, die im Strafgesetzbuch stehen. Ne? Also häusliche Gewalt, psychische Gewalt auch. Ansonsten, ich glaube, man weiß das dann schon in dem richtigen Moment. Also beziehungsweise manchmal weiß man es schon und schafft es nicht. Und dann braucht man noch den einen oder anderen Vorfall, um es dann zu schaffen. Bei manchen Leuten ist das plötzlich eine Wohnung zu finden. Ja? Weil das ist eine große Schwierigkeit, wenn man zusammen wohnt, eine Wohnung zu finden. Bei anderen ist das, der Vater stirbt, die Tante stirbt, man hat ein Kind verloren, irgendwas, ja, irgendwas, was einen
also
großen,
ein einschneidendes Erlebnis,
ja, irgendwas, was einen großen existenziellen Fragen nochmal aufwerfen lässt. Das ist so ein Moment, wo man es dann weiß.
Also du meinst, wo man es intuitiv dann merkt.
Ja.
Aber was hält denn dann viele Leute davon ab, sich zu trennen? Weil du schon gesagt hast, es ist so ein Moment, wo man es weiß, aber bis dahin denkt man ja schon drüber nach. Und was hält die Leute denn davon ab, sich zu trennen?
Naja, das sind viele Sachen. Es ist einmal die Angst davor, etwas zu verlieren, ne? Und diese Angst vor Verlust wird oft mit Liebe verwechselt, natürlich. Das ist das Aufwachsen In unserer Kultur, wir lernen von Anfang an, dass die Paarbeziehung, und zwar die ewige Paarbeziehung, das Nonplusultra ist. Das ist der beste Zustand für die Kinder, das ist der beste Zustand für uns. Wir haben viel rein investiert. Wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir gescheitert sind, weil Trennen gilt als Scheitern immer noch, ne? So. Und das sind so die Hauptgründe, warum es so schwer fällt.
Mhm. Hat Schlussmachen per se einen schlechten Ruf? Oder ja. Der Schluss macht, auch einen schlechteren Ruf, ja, als der verlassen wird?
Ja, es gibt immer noch das Bild, dass derjenige, der sich trennt, nicht das Opfer ist. Dass es dem nicht schlecht geht. Also wer sich trennt, der wird schon mal gefragt, bist du dir wirklich sicher? Obwohl der wahrscheinlich 3 Jahre lang drüber nachgedacht hat. Manchmal mehr, manchmal weniger. Derjenige, der sich trennt, wird nicht gefragt, wie geht's dir? Sondern, wie kannst du das den Kindern antun? Bist du dir sicher, dass du jemals wieder so eine schöne Wohnung findest? Das sind alles so Fragen aus dem Umfeld, die nicht gerade hilfreich sind. Aber wir haben so eine Idee, was der Grund dafür sein könnte. Und zwar gab es 2013 eine Studie in den USA, die herausgefunden hat, dass, wenn sich gute Freunde scheiden lassen, dass die Risiko für die eigene Scheidung um 75% steigt. Also die Angst davor, wenn sich um...
Es ist wie ein kleiner grasierender Virus, aha, oder was?
Ja, ja. Weil
es ist ansteckend.
Es scheint ansteckend zu sein. Und das könnte der Grund sein, warum das Umfeld oft so ein bisschen skeptisch reagiert. Also viele Freunde ziehen sich ja auch dann zurück erstmal und wollen lieber nicht den Mundschutz abnehmen.
Ja, ich glaube, auch viele Freunde denken, sie müssen sich auf eine Seite schlagen, und dann schlagen sich wahrscheinlich meistens auf die Seite des vermeintlichen Opfers. Weil das braucht ja mehr Hilfe und Unterstützung. Du hast es ja schon gesagt, ja, als der geht quasi. Der geht, ja, ist ja meistens... offensichtlich der Arsch.
Das mag ja sogar stimmen in vielen Fällen, ne? Also ich glaube aber, dass sich in Trennungen oft beide irgendwie arschig verhalten oder verhalten können. Aber auch das hängt wieder damit zusammen, dass so viel Last auf dieser Zweierbeziehung, auf dieser heteronormativen Zweierbeziehung liegt. Also wir wollen so viel davon. Wir wollen, dass sie uns unterhält. Wir wollen, dass sie uns Geborgenheit bietet. Wir wollen, dass sie uns finanziell absichert. Wir wollen, dass sie
uns glücklich macht.
Dass sie uns glücklich macht, dass sie immer Sexualität für uns bereithält. Und auch unsere eigene Identität sichern wir ganz oft durch Zweierbeziehungen. Deswegen ist es auch so schwierig, wenn einen der Partner nicht sieht, ja, oder in Frage stellt.
Gibt es unterschiedliche Arten, sich zu trennen?
Na, davon gehe ich mal stark aus. Die Frage, die sonst immer gestellt wird, ist, wie geht eigentlich gutes Trennen? Oder wie darf man sich trennen? Wie soll man sich trennen?
Möglichst freundlich.
Ja, genau. Naja, also, es ist ganz interessant. Der Knigge sagt, dass man sich sogar per SMS oder E-Mail trennen darf.
Was?
Wenn denn die Beziehung im Internet stattgefunden hat oder wenn es eine Fernbeziehung ist oder so. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, man sollte tatsächlich miteinander reden.
Persönlich wäre schon ganz nett.
Und zwar nicht nur, weil es irgendwie netter ist und weil man dem anderen was schuldig ist, sondern auch, weil es gibt ja positive Aspekte einer Trennung. So, die meisten Menschen haben sich schon getrennt. Das führt aber nicht dazu, dass alle Menschen auf der Welt mit gebrochenem Herzen rumrennen. Das heißt, Trennung kann überlebt werden. Und Trennung können auch ein Erkenntnisgewinn sein. Also sogar mehrere Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Und zwar nicht nur, was der andere alles blöd gemacht hat, sondern auch, man kann Erkenntnisse darüber bekommen, was man selbst nicht gut gemacht hat, was man selbst nicht kann, wo man Defizite hat. Warum kann ich nicht sprechen? Warum kann ich nicht über Sex sprechen? All diese Dinge können auch in einer Trennung mit dem Ex-Partner besprochen werden. So. Und da liegt eine totale Chance. Und wenn es dieses Bild gibt, dieses der eine zerstört den anderen, lässt man sich da relativ schnell reinfallen und bringt sich, glaube ich, um diese Erkenntnis.
Nun gut, aber diese Erkenntnis hat man ja meistens erst in der Retrospektive und mit ein bisschen Abstand.
Also ist man immer schlauer, ne?
Ja, genau. Aber der Moment der Trennung ist ja schon im Normalfall, egal ob man derjenige ist, der sich trennt, oder derjenige, der vermeintlich überrascht wird, ist es ja erstmal ganz schlimm. Das ist ja einfach so. Herzschmerz.
Entschuldige, ich glaube, die Trennung ist nicht der Moment, wo ich sage, hey, wir müssen reden, ich liebe dich nicht mehr. Der Moment der Trennung ist sozusagen, ist das Vorspiel, dann das große Drama, ja, und dann das Nachspiel. Ich glaube, das gehört alles zu einer Trennung dazu. Auch gerade wenn Kinder dabei sind, sich abzusprechen, wie lebt man eigentlich in Zukunft? Da gibt es ja dann auch nochmal so Feinjustierungen mit der Zeit. Ich glaube, eine Trennung dauert einfach mindestens 1 Jahr, wenn nicht 2. So. Und da gibt es natürlich Aufs und Abs, emotionale.
Was sind denn so die häufigsten Trennungsgründe?
Also es gibt einige Paartherapeuten, die sagen, Paare kommen an 2 Punkten ihrer Beziehung zu ihnen. Der eine Punkt ist oft nach Urlauben. Wenn man im Urlaub war und merkt, ach verdammt, ey, es ist nervig, wir haben uns wirklich nichts mehr zu erzählen.
Zu viel Zeit und nichts mehr zu sagen?
Genau.
Oh Gott.
Ja. Der andere Punkt ist immer dann, wenn es im Bett schlecht läuft. Und es läuft im Bett eigentlich fast immer nicht so gut. Also das merkt man daran, dass es, wenn man so zum Beispiel sich Statistiken von Online-Artikeln anschaut, also Sex klickt sehr gut, aber noch besser klickt kein Sex. Also so Artikel wie, wie oft muss ich eigentlich Sex haben, was ist normal, ja? Und in Langzeitbeziehungen nimmt Sex ab. Das hat damit zu tun, dass, ja, dass die Nähe sozusagen die Geilheit ersetzt. Ja? Und das ist ein ganz fieser, blöder Katze-beißt-sich-in-den-Schwanz-Moment. Weil er ist unsicher, dass sie nicht will. Und sie ist unsicher, dass sie nicht will. Und er sagt, sag mal, hast du ein Problem mit Sex? Und er denkt sich, naja, vielleicht bin ich auch nicht hot genug und so. Und somit kommt man in einen Strudel rein, dem es total schwierig ist, rauszukommen. Ja? Also, dann ist ein Problem, das ja bei jüngeren Zuhörern vielleicht, die werden sich vielleicht totlachen, aber bei Älteren ist es ja immer noch so, dass Weiblichkeit und Sexualität ja ein etwas schwieriges Thema ist. Ja? Also zum Beispiel, dass Orgasmen selbstverständlich auch für Frauen gelten oder gewünscht sind. Das ist noch gar nicht so alt, der Gedanke. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass die Klitoris erst seit 1998 wirklich medizinisch erforscht wird, dann weiß man, dass der weibliche Körper und die weibliche Sexualität so ein bisschen in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten im Hintergrund stand. Aber das ist, ich finde, da gibt es Hoffnung, weil wir sind immer noch mitten in einer sexuellen Revolution. Nur ich finde, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist für Partnerschaften und auch, woran Partnerschaften so oft zerbrechen. Also dieses schlechte Gewissen, dass wir keinen Sex haben, das gibt Gründe dafür. So, und man muss darüber reden. Und
das wollte ich dich gerade fragen, wie wichtig in Sachen Trennung oder Trennungsgedanke ist denn, dass man vielleicht über Sachen einfach nicht redet?
Also,
oder nicht weiß, wie man drüber reden soll.
Wir hatten mal kurzzeitig die Idee, das Buch Wir müssen reden zu nennen. Weil,
macht Sinn.
Ja, weil es geht, eigentlich kommt man immer wieder zu dem Punkt, wenn es darum geht, Haushaltsaufteilung, Finanzen, verdient sie mehr als er oder er mehr als sie oder warum verdient sie eigentlich gar nichts? Das sind auch so erschreckende Zahlen. 19% der verheirateten Frauen zwischen 30 und 50 verdienen kein eigenes Geld. Das heißt, das ist eigentlich, wie sollen die aus dieser Beziehung rauskommen, wenn sie mal müssen? Ja? Genau, Kindererziehung hatte ich schon, Kinderaufteilung, Haushalt, Sex, all das sind Dinge, über die wir reden müssen. Natürlich auch Frustration in der Beziehung oder so. Ja, wir müssen reden lernen, sowieso, auch bei der Trennung.
Laura Ewert hat zusammen mit Heike Blümann das Buch Schluss jetzt von der Freiheit, sich zu trennen, geschrieben. Und sie sagt, Schluss machen ist nicht das Ende der Welt. Im Gegenteil, es kann ein Befreiungsschlag sein, aber man sollte sich gegenseitig unterstützen, miteinander reden, dann ist das Ganze eh für beide Seiten halb so schlimm.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Los Angeles. Der US-Bezahlsender HBO und das amerikanische Rote Kreuz haben die Fans der Fantasy-Serie Game of Thrones zum Blutspenden aufgerufen. What would you do for the throne? Was würdest du für den Thron tun? Fragen sie auf ihren Websites und Social-Media-Kanälen anlässlich der Aktion Bleed for the Throne. In der vom Mittelalter inspirierten Serienwelt kämpfen mehrere Familienstämme um den eisernen Thron des Kontinents Westeros. US-Blutspender bekommen ein Fan-T-Shirt und einen Sticker. Teilnehmer, die bis zum 17. März spenden, nehmen laut den Veranstaltern zudem automatisch an einem Gewinnspiel teil, bei dem ein Trip zur Weltpremiere der 8. und letzten Game of Thrones Staffel am 14. April ausgelost wird. Dank der Kooperation mit lokalen Niederlassungen sollen auch die Fans in anderen Ländern spenden können, allerdings nicht in Deutschland. Die Idee, Serien oder Filme mit dem Aufruf zum Blutspenden zu verbinden, ist nicht neu. So wird die Horrorfilmreihe Saw seit vielen Jahren mit einem Blood Drive durch mehrere US-Städte beworben. Seit 2009 kamen den Machern zufolge so bereits rund 120.000 Blutspenden zusammen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.